Deutschlandfunk Kultur. Wortwechsel mit Monika van Beber.
Corona und die Fleischindustrie, aus für Billigfleisch und Dumpinglöhne, das ist jetzt unser Thema hier im Wortwechsel. Die Corona-Hotspots in Deutschland heißen gerade Coesfeld, Dissen oder Birkenfeld. Das sind Orte mit fleischverarbeitenden Betrieben und mit Arbeitern aus meistens Osteuropa. Hunderte von ihnen sind inzwischen mit Corona infiziert. Deshalb werden jetzt die Bedingungen diskutiert, unter denen sie leben, endlich. Die Bundesregierung hat in dieser Woche beschlossen, dass Werkverträge in Zukunft verboten sind. Ist das Problem damit gelöst? Was genau ist denn das Problem für die Arbeiter, aber auch für die Tiere? Darüber wollen wir jetzt diskutieren mit Professor Achim Spiller von der Universität Göttingen. Er ist Mitglied im Beirat für Agrarpolitik beim Landwirtschaftsministerium. Mit Dr. Gerion Schulze-Althoff, Veterinärmediziner und Leiter des Qualitätsmanagements bei der Tönnies Lebensmittel GmbH. Und mit Renate Künast von Bündnis 90 Die Grünen. Frau Künast, wie viele Infektionen sind denn eigentlich inzwischen festgestellt in Schlachthöfen? Von welchen Dimensionen reden wir?
Weit über 1000, wirklich weit über 1000. Ich kenne die genaue Zahl gar nicht. Auf alle Fälle sehen und wissen wir jetzt, dass an verschiedenen Orten in der Republik Schlachthöfe, Zerlegebetriebe und ihre Unterbringungssituation quasi richtige Hotspots sind. Das gibt es in den USA übrigens genauso. Ja? Ähnliche Probleme wie bei uns und weist mich halt darauf hin, es muss sich verändern.
Herr Spiller, es gibt in Deutschland, die Zahlen jedenfalls habe ich gefunden, etwa 1500 größere Schlacht- und Verarbeitungsbetriebe von Fleisch mit ungefähr 128.000 Menschen. Was kommt denn da noch auf uns zu?
Die Zahlen sind ja sehr unterschiedlich bei den verschiedenen Unternehmen. Und die von Ihnen gerade genannte Zahl von über 1000 Betrieben, da sind natürlich auch ganz kleine dabei. Wir haben ja grundsätzlich eine ziemlich konzentrierte Branche. Der Marktführer ist Tönnies mit über 30% Marktanteil und dann zwei noch etwas größere mit so 15%, 14% Marktanteil, Vion und Westfleisch. Und dann folgt eine ganze Reihe dann schon deutlich kleinerer Unternehmen. Und wir sehen ja, dass die Zahl der Infizierten bei den verschiedenen Unternehmen durchaus unterschiedlich sind.
Zum Beispiel bei Ihnen beim Marktführer Tönnies, Gerion Schulze-Althoff, Qualitätsmanager sind Sie eben bei Tönnies, Deutschlands größtem Fleischverarbeiter. Wie ist denn die Situation in Ihren Betrieben?
Ja, wir hatten natürlich die Herausforderung schon im Februar gesehen und mussten die annehmen und eben auch als Versorger der Bevölkerung durchproduzieren. Also genau wie für die Krankenhäuser galt für uns, wir bleiben für euch hier, bleibt ihr für uns zu Hause, und mussten also während der Arbeit und während der Versorgung der Bevölkerung mit Fleisch eben auch Pandemievorbeugung betreiben. Das ist uns bisher gut gelungen. Bis auf Einzelfälle haben wir keine strukturellen Einbruch in unseren Betrieben bzw. bei unseren Mitarbeitern.
Inzwischen gibt es bei Tönnies einen 14-Punkte-Plan. Da geht es darum, dass diese Wohneinheiten mit maximal 10 Personen belegt werden sollen, dass der Transport maximal 5 Personen erfolgen soll, Mundschutzpflicht beim Transport. Es gibt ein eigenes Testzentrum. Herr Spiller, ist das vorbildlich?
Na, es scheint tatsächlich nach den bisherigen Zahlen zu funktionieren. Und was Frau Künast vorhin mit Verweis auf die USA sagte, ist ja schon interessant, weil es war ja wirklich eine Krise mit Ansage, weil die Amerikaner einfach das Gleiche mit der Stilllegung großer Schlachtunternehmen dort mit wirklichen Knappheiten dann ein paar Wochen vorher schon durchgemacht haben. Und man kann sich dann schon wundern, warum einige Unternehmen da offensichtlich deutlich weniger drauf reagiert haben.
Frau Künast, 128.000 Menschen, ich sage es nochmal, das ist die Zahl, die ich zumindest gefunden habe, arbeiten in diesen tierverarbeitenden Betrieben. Wie viele von denen sind denn wirklich angestellt?
Ja, es kommt ja vor allen Dingen darauf an, das müssten wir jetzt abrechnen. Was sind sozusagen die Overhead-Kosten? Wer von denen arbeitet in den Zentralen, in den Büros und so weiter? Aber es ist schon so, dass der allergrößte Teil derer, die tatsächlich beim Schlachten arbeiten und in dem nachfolgenden Zerlegebetrieb, dass da ein Wandel stattgefunden hat, der in der Mehrheit bei den ganz Großen heißt, sie arbeiten mit Werkverträgen oder als Leiharbeit. Und das ist eine Geschichte, die haben wir ja schon vor 20 Jahren oder so erlebt. Also ich kenne das noch aus BSE-Zeiten, aus meiner Ministerzeit, dass ich merkte, dass in den Regionen Kloppenburg-Vechta und so plötzlich die alten Arbeitsverträge vor Ort nicht verlängert wurden, keine Neueinstellung waren und dann immer mehr osteuropäische Schlachtkommandos dahin kamen Und der Trick dabei war, die hatten vor Ort keine Jobs oder mies bezahlte Jobs und kamen dann gerne am Ende auch für den harten Euro nach Deutschland, um da für einige Monate im Jahr zu arbeiten. Das, finde ich, ist ja eigentlich das Schlimmste, der Missbrauch von Freizügigkeit in der EU, der davon lebt, dass man überall arbeiten darf und manche Staaten nicht so gut wirtschaftlich entwickelt sind, und hat dann am Ende bei den Jobs, bei der Bezahlung und bei der Unterbringung die Leute eigentlich zu, sagen wir mal, freiwillig gemacht.
Ja. Dann reden wir jetzt mal über diesen Missbrauch. Der Arbeitsminister Hubertus Heil hat ja diese Werkverträge eben auch als Wurzel allen Übels bezeichnet. Deswegen sollen die verboten werden ab 1. Januar nächsten Jahres. Schlachten und Verarbeiten nur noch mit Arbeitnehmern, also mit Angestellten des eigenen Betriebs. Keine Werkverträge mehr, keine Subunternehmer. Weil, was ist das Problem an diesen Werkverträgen? Wofür werden die missbraucht, Achim Spiller?
Naja, das sind Subunternehmen, die dann zumindest auf dem Papier selbstständig sind und die eben dafür sorgen, dass dann aus Osteuropa, heute vielfach zum Beispiel aus Rumänien, Mitarbeiter nach Deutschland kommen. Man hat also in der Schlacht- und Verarbeitungsbranche nicht den Weg gewählt, den wir meinetwegen in der Textilindustrie gesehen haben, wo die Fabriken ins Ausland abgewandert sind, sondern man hat den umgekehrten Weg gemacht. Man hat also die Fabriken hier gelassen, aber dann die Billiglohnkräfte nach Deutschland geholt. Und ja, das ist auch sicherlich so ein bisschen so eine Dilemma-Situation, weil auf der einen Seite ist das ja vielleicht gut, dass wir in Deutschland Arbeitsplätze und damit auch die Landwirtschaft in Deutschland erhalten haben, aber auf der anderen Seite haben wir dann doch einfach zu viele Unternehmen diese grundsätzliche Freizügigkeitsmöglichkeit dadurch ausgenutzt, dass sie dann mit solchen Subunternehmen die Verantwortung verlagert haben. Und dann, das konnte man ja aus Gewerkschaftskreisen, aus kirchlichen Kreisen, immer wieder gab es Belege dafür in den letzten 20 Jahren, dass dann der Verantwortung nicht gerecht wurde.
Herr Schulze-Althoff, bei Tönnies zum Beispiel, könnten Sie ohne diese Arbeitsmigranten, die im Moment hauptsächlich aus Rumänien kommen, aber wohl auch aus Polen und Bulgarien, könnten Sie ohne Arbeitsmigranten die Arbeit gar nicht erledigen?
Ganz genau. Der Arbeitsmarkt ist ja in den letzten Jahren erheblich entspannt, sodass also auch die Zahl der Arbeitslosen oder der Arbeitssuchenden immer weniger wurde in Deutschland. Und das muss ich auch klar sagen, es ist kalt bei uns. Es ist eine hohe Anforderung handwerklich. Wir sind eine der Betriebe mit den meisten handwerklichen Tätigkeiten eigentlich im Rahmen von industrieller Arbeit, die es noch in Deutschland so gibt. Und das sind natürlich Herausforderungen. Und wir suchten und brauchten Arbeitskräfte. Und da hat sich dieses System etabliert. Ich will das jetzt nicht verteidigen, aber wir leben damit. Und wir haben wirklich in den letzten 10 Jahren da massiv investiert, um all das, was auch oft berechtigt kritisiert wurde an diesen Sachen, dass dieses weniger wird. Ich nehme mal ein Beispiel. Ja. Seit 2015 stellen wir alle Mitarbeiter, also alle Subunternehmer, in die Pflicht, dass sie ihre Mitarbeiter wiederum nach deutschem Sozialversicherungsrecht beschäftigen. Bedeutet Lohnfortzahlung im Krankheitsfall, bedeutet deutsche Krankenversicherung, bedeutet sogar Kindergeld. Das machen wir seit 2015 freiwillig.
Lohnfortzahlung im Krankheitsfall beispielsweise oder ja Mindestlohn, der angeblich bei 12 Euro liegen soll. Aber das ist doch ganz offensichtlich nicht passiert.
Nicht überall. Und wie sagt jemand, vielleicht nicht ohne Grund, so ein Virus, das zeigt halt Schwächen offen. Und hier haben wir massiv rein investiert, durchaus auch begründet durch die kritische Begleitung. Ich will das gar nicht verhehlen. Auch was das Thema Wohnraum angeht, Wohnraumkontrollen. Wir haben mit unseren regionalen Bürgermeisterämtern runde Tische gegründet, um eben dann dort auch in die Wohnraumsituation einzugreifen. Also in der Hinsicht haben wir da unsere Hausaufgaben mal gemacht. Und im Rahmen der Pandemie zahlt sich das scheinbar, jedenfalls haben wir die erste Welle gut überstanden, zahlt sich das scheinbar jetzt aus.
Renate Künast, werden wir mal praktisch. Kommen wir mal zu den Betrieben, die sich nicht so vorbildlich vielleicht verhalten, denn das scheint ja nun nicht die Minderheit zu sein. Wenn hier die ganze Zeit von Missständen die Rede ist, von schlechten Bedingungen, die jetzt nur durch dieses Coronavirus sichtbar werden. Was sind denn praktisch, ganz praktisch diese Missstände?
Naja, teilweise ist es ja so, dass der gesetzliche Mindestlohn dann durchaus schon gezahlt wird, aber eben auch nicht, im wahrsten Sinne des Wortes, nicht mehr. Und dass insgesamt das Angebot an Unterbringung so ist, das kann man sich vorstellen, wie ich fast würde ich sagen, wie in einer Jugendherberge, aber da würde ich den Jugendherbergen jetzt Unrecht mit tun, aber die Menschen leben, lauter erwachsene Männer mit mehreren auf einem Zimmer, manchmal mehrere Zimmer sozusagen nebeneinander, die mehrfach belegt sind. Und dann haben viele Menschen gemeinsam eine Dusche, ein Bad, eine kleine Küche. Das sind sozusagen monatelang die Bedingungen, die ich auch ohne das Coronavirus eigentlich für unzumutbar halte.
Und bezahlen dann aber für diese Betten mehr als in der Jugendherberge. Ich habe da von Kosten von 220 bis 270 Euro gehört für ein Bett in einer solchen Sammelunterkunft. Wie viele Stunden arbeiten die am Tag? Welche Arbeitsschutzbestimmungen gibt es für sie?
Ja, es ist ganz oft so, dass sie weit mehr als die erlaubte Stundenzahl arbeiten. Die haben auch ein Interesse. Und da kommt jetzt, deshalb habe ich gesagt, Freiwillig und Freizügigkeit missbraucht. Wissen Sie, der Witz ist ja, Frau van Bebber, dass die dann teilweise sich auch darauf einlassen, weil sie eben diese schlechten Bedingungen haben. Aber wir dürfen das nicht zulassen. Wir dürfen nicht zulassen, dass sie unter diesen engen Bedingungen leben. Dass wenn ihnen dann jemand anbietet, für einen Euro mehr pro Nacht kannst du andere Bedingungen kriegen. Da sagen die, nee, wir wollen ja alles Geld sozusagen sammeln, um damit dann wieder nach Hause zu fahren. Das ist aber diese Notsituation. Ich meine, wir dürfen das aus hygienischen und Würderegeln nicht zulassen. Normal gilt im Bundesarbeitsministerium, wenn ich das nur sagen darf, im Bundesarbeitsministerium gilt normal für Arbeitsverhältnisse 2-3 Personen, nicht mehr. Und sie sollen getrennt zu den Arbeitsplätzen gefahren werden, jeder in seinem eigenen Auto, weil man davon ausgeht, dass dann zwischendurch die Autos eben nicht desinfiziert werden können. Und davon ist selbst der beste Anbieter im Schlacht- und Zerlegebereich, dem es jetzt vielleicht gut geht und nur Einzelfälle am Problem hat, ist tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes weit entfernt. Also es ist insgesamt eine prekäre Situation.
Ja, und das ist genau der Punkt, wo in den letzten Jahren wirklich sehr viel passiert ist und wo man jetzt einfach nicht, wie Sie das gerne machen, im politischen Umfeld natürlich auch normal ist, alle wieder über einen Kamm scheren. Das ist hier einfach unfair und das finde ich fast traurig. Also denn es ist nun mal so, dass das Arbeitszeitgesetz genauso auch für Subunternehmer gilt und wir da auch dran arbeiten. Ich möchte hier gerade, was das Thema Arbeiten auch mal verdeutlichen. Im Rahmen der Corona-Krise wurden gerade dort im Bereich des Arbeitszeitgesetzes sogar von denselben Arbeitsministern, die jetzt gegen uns schimpfen, Vereinfachungen dargestellt, weil es so wichtig war, dafür zu sorgen, dass die Regale nicht leer kommen. Herr Spiller hat eben die amerikanischen Verhältnisse angedeutet. Dort ist es ja genauso passiert, dass dann auf einmal einerseits ein riesen Tierschutzproblem entstanden ist, weil die Tiere nicht mehr zum Schlachthof konnten und andererseits dann die Fleischregale leer waren, was eben auch nicht gerade zur Beruhigung der Bevölkerung akut beiträgt. Und so haben wir hier mitnichten einen ungeregelten Raum, sondern ganz viel Arbeit in den letzten Jahren da reingesteckt, sowohl das Thema Arbeitsverhältnisse in Form eben von festen Bindungen, festen Beziehungen und auch nach deutschem Arbeitsrecht funktionierenden Systemen zu machen und auf der anderen Seite auch das Thema Wohnsituation zu verbessern. Es ist eben nicht so, dass da alle jetzt immer nur für ein paar Wochen kommen, sondern wir haben Leute in Subunternehmen, die schon langjährig bei uns arbeiten. Wir haben andere, die auch mal im Winter in der Heimat sind, im Sommer zur Grillsaison zu uns kommen. Und wir haben auch mal welche, die eben nur für ein paar Wochen oder Monate arbeiten wollen. Aber alles das ist nicht so weit weg von einem Leben, wie man das auch sogar bei jungen Leuten in Deutschland kennt, die mal nach Australien gehen wollen und da Willing Workers on Organic
Farms sind. Für eine Weile eben arbeiten.
Oder in WGs zusammenwohnen, wenn wir jetzt sagen, also ich habe als Student in einer WG gewohnt, wo auch wir zu siebt in einer WG waren mit einer Toilette. Also ich will das jetzt nicht beschönigen, aber jetzt generell zu sagen, das ist alles schlimm und die sind alle blöd, da verwehre ich mich vor.
Herr Schulze, und ich möchte Ihnen mal sagen, können wir beide vielleicht so 80er-Jahre-Methoden verlassen, wo Sie mir so die Politik macht immer und verallgemeinert. Ich habe das Wort verallgemeinern nicht benutzt an der Stelle. Und das können wir aber gerne machen in der Debatte, dann hört aber vielleicht keiner mehr zu.
Aber ich möchte weiter zuhören. Und Herr Schulze-Althoff noch mal fragen, wenn Sie sagen, das ist ja gar nicht so viel anders, Sie werden gar nicht so viel anders behandelt, diese Mitarbeiter dann eben von Subunternehmen, dann stellt sich doch die Frage, was ist dann so schlimm daran, sie einfach anzustellen für die Zeit, die sie eben arbeiten? Warum ist das so unabdingbar, diese Werkverträge zu haben mit Subunternehmern?
Wir hängen gar nicht am Ende daran, an dem Thema Werkvertrag. Woran wir hängen und was wir gut finden und wo Deutschland ein Erfolgsmodell auch gefunden hat, ist das Thema arbeitsteilige Produktion. Und das haben Sie jetzt schon oder haben wir schon sehr gut rausgearbeitet. Wir brauchen diese Menschen aus Südosteuropa, die uns bei der Arbeit mithelfen. Und da hat sich halt in den letzten Jahren und aus meiner Sicht mehr und mehr auch professionalisiert eine Art Dienstleistungsarbeit entwickelt, die eben diese betreuen und die Anwerbung organisieren, den Transport, auch dass die sich hier am Anfang zurechtfinden, die ersten Schulungen und so weiter, die dann also dafür sorgen, dass wir das quasi nicht alles selber machen müssen. Das wird dann auf uns herzukommen und das ist natürlich eine Riesenherausforderung. Wenn es dann so kommt, ist es so, kommt aber leider zur absoluten Unzeit, weil ich kann Ihnen als Pandemiebeauftragter sagen, wir haben riesen Herausforderungen dafür zu sorgen, dass wir eben jetzt akut im nächsten Jahr keine amerikanischen Verhältnisse bekommen.
Aber Sie sagten gerade, wir hängen gar nicht so sehr an diesen Werkverträgen. Nun sagt Clemens Tönnies, quasi Ihr Chef, das generelle Verbot von Werkverträgen hätte massiv strukturell negative Veränderungen zur Folge. Also, er möchte sehr wohl genau an diesen Werkverträgen ja festhalten. So ganz sehe ich das noch nicht. Wenn Sie sagen, wir behandeln die ganz normal wie Arbeitnehmer, dann stellen Sie sie eben an für eine gewisse Zeit. Ja.
Wir setzen uns für faire Werkverträge ein, nicht erst seit letzten Dienstag und arbeiten daran, weil wir es als gutes System anerkennen und als gutes System sehen. Wir werden ja weiterhin dieselbe Art von Menschen benötigen und wie gesagt, die arbeiten jetzt schon nach deutschem Arbeitsrecht. Die Arbeit, die wir dort an professionelle Hände gegeben haben und wir arbeiten ja nicht mit Sub-Sub-Sub-Konstruktionen, diese Arbeit funktioniert für uns und deswegen ist das natürlich für uns dann mit enormen Herausforderungen verbunden, wenn wir dort zu einer Veränderung kommen.
Achim Spiller, es kommt jetzt immer wieder in dieser Diskussion natürlich das Argument, es gibt einige schwarze Schafe, die das Ganze in Verruf bringen, sozusagen das wichtige Prinzip des Werkvertrages sozusagen ja, missbrauchen. Was ist Ihre Einschätzung? Hat das ganze System, wie Greenpeace beispielsweise sagt, in Nordrhein-Westfalen, da sind im letzten Jahr 26 von 30 Betrieben bei Kontrollen ja aufgefallen, dass sie eben Verstöße gegen den Arbeitsschutz, ja, dass man ihnen das vorwerfen kann. Das ist ja jetzt nicht die Minderheit, sondern eindeutig die Mehrheit. Also hat das System oder sind es wenige schwarze Schafe, die das System missbrauchen?
Na, es ist auf jeden Fall eine Branche, die unter extremem Kostendruck arbeitet und wo sicherlich das Unternehmen Tönnies inzwischen so weit Marktführer geworden ist, dass dort schlichtweg besser verdient wird und das Unternehmen deshalb auch ein paar mehr Möglichkeiten hat, offensichtlich als andere hier Bedingungen zu verbessern. Ich möchte aber nochmal zu den Werkverträgen sagen, es gibt auch mittelständische Unternehmen, die ohne Werkverträge, ohne Subunternehmen auskommen, die inzwischen auch die rumänischen Arbeiter selber angestellt haben. Die müssen dann natürlich diese Dienstleistungen, also die anzuwerben, den Unterkünfte zu stellen, die müssen Dolmetscher einstellen und Ähnliches, um sie zu betreuen. Aber es hat natürlich den großen Vorteil, dass man dann auch den direkten Durchgriff hat. Denn wenn das Angestellte eines Subunternehmens sind, hat man ja immer nur einen begrenzten Durchgriff auf diese Arbeitnehmer. Und ich finde, es spricht schon einiges dafür. Und das wundert mich schon, Herr Schulze-Alter, warum gehen Sie nicht diesen Schritt und sagen, okay, wir haben es ja wirklich mit einer sehr schwierigen Tätigkeit zu tun, auch einer ethisch komplizierten und verantwortungsvollen. Es geht um das Töten von Tieren. Das ist sehr belastend. Und ich glaube, es ist einfach angesichts dieser so belastenden Tätigkeit einfach auch gut, wenn die Unternehmen, die mit diesen Mitarbeitern zusammenarbeiten, dann auch die volle Verantwortung dafür übernehmen. Und es gibt eben Beispiele von mittelständischen Unternehmen, die das tun, die das hinbekommen haben und offensichtlich gar nicht zu so viel höheren Kosten.
Noch zu dem Stichwort Wettbewerb, weil Sie gesagt haben, die Unternehmen stehen unter einem hohen Wettbewerbsdruck, unter einem hohen Kostendruck. Markus Söder hat beispielsweise gesagt, jetzt nachdem die Regelungen der Bundesregierung verkündet worden sind, er fordert da eher europäische Lösungen, um Abwanderung der Betriebe vorzubeugen. Das war ja auch gleich als Drohung im Raum. Dann verlagern wir eben unsere Betriebe ins Ausland. Sie haben ja Studien gemacht zur Wettbewerbssituation in der Fleischindustrie. Was sind denn da Ihre Ergebnisse? Wie passiert das denn in anderen Ländern?
Ja, wenn man sich das so anschaut, wie die Branche sich europaweit entwickelt hat in den letzten, sagen wir mal, 25 Jahren, dann war lange Jahre hinweg Deutschland im Prinzip sozusagen der Markt, dem Preisdumping vorgeworfen wurde, die zu den niedrigsten Kosten gearbeitet haben. Durch diese Werkvertragskonstruktion, über die wir gerade sprechen, haben wir zum Beispiel deutlich niedrigere Schlachtkosten hier in Deutschland gehabt als etwa Dänemark, die früher mal führend waren. Und jetzt hat sich das aber in den letzten Jahren verändert, sich das so ein Stückchen, dass in Osteuropa, Polen zum Beispiel, ein Stück hinterhergekommen und wird kann inzwischen auch zum Teil zu günstigeren Bedingungen anbieten. Und Spanien hat stark aufgeholt und wächst. Und wir haben jetzt einen sehr harten europäischen Wettbewerb auf diesem Markt, wo es wirklich nur so um Standardfleisch geht. Und das ist, glaube ich, ein Teil des Problems. Wir reden hier wirklich über austauschbares Standardfleisch, was 99% irgendwie des deutschen Marktes ausmacht. Und wir haben dieses 1% Bio und so ein bisschen Tierwohlfleisch. So, und wir müssen, glaube ich, auch darüber diskutieren, wie kommen wir aus diesem Standardmarkt, wo es nur um Kosten, wo es auch wirklich um Centbestandteile geht. Ich meine, die Lohnkosten sind so, Herr Schulze-Altdorfer, sind die bei Ihnen 5% vom Umsatz, vielleicht noch etwas weniger? Und dann, wir reden ja gar nicht über große Eurobeträge hier am Schluss auf Schwein bezogen, sondern wir reden über kleine Centbeträge. Aber wir reden eben in einer Branche, wo die Margen total gering sind. Und deshalb reden wir darüber, weil es wirklich immer nur um austauschbares Standardfleisch für die Handelsmarkenproduktion in Europa geht.
Dann reden wir jetzt mal über diesen Aspekt des Themas, nämlich über diesen Standardfleisch, wie Sie sprechen, wie Sie sagen, oder eben Billigfleisch. Corona und die Fleischindustrie, aus für Billigfleisch und Dumpinglöhne. Das ist heute unser Thema hier im Wortwechsel von Deutschlandfunk Kultur. Wir diskutieren mit Dr. Achim Spiller, Professor für Marketing von Lebensmitteln und Agrarproduktion an der Universität Göttingen, mit Dr. Gerion Schulze-Alt, Leiter ist er des Qualitätsmanagements bei Tönnies, und mit Renate Künast von Bündnis 90 Die Grünen. Eine ethisch schwierige Tätigkeit, hat Herr Spiller eben gesagt, Frau Künast. Kommen wir doch mal zu dieser Tätigkeit. Es ist ja immer die Rede davon, wie kommen wir wieder zu der Situation, wie wir sie hatten, wie können wir den Betrieb wieder hochfahren. In Coesfeld beispielsweise, da ist vor dem Corona-Ausbruch, sind täglich 9000 Schweine an einem Tag, jeden Tag getötet worden. Ist eigentlich dieser Normalzustand wünschenswert?
Ach, ich will niemandem vorschreiben, wie viel Fleisch er oder sie isst. Aber Herr Professor Spiller hat das ja auch schon angetippt. Man muss sich den ganzen Fleischbereich insgesamt angucken. Und es fängt eigentlich dann bei den Tierhaltungsbedingungen ganz vorne an. Wie werden die eigentlich gehalten? Wie werden sie gefüttert? Bis hin zur Frage der Schlachtung und am Ende der Frage, wie viel zahlen eigentlich Konsumenten am Ende auch im Endprodukt, der ja einen Wahnsinns-Billig-Wettbewerb hat, gerade jetzt in der Grillsaison wieder, wie viel zahlen die da eigentlich, sind sie bereit zu zahlen, wie viel müssen wir ihnen aber, sag ich mal, auch abverlangen. Jeder will für sich selbst ordentlich finanziert werden. Dann muss man aber auch damit leben, dass die Arbeitnehmer in dem Prozess bis hin vorne am Prozess, die Bäuerinnen und Bauern, auch ordentlich finanziert werden. Und deshalb sind die Vorschläge, meine ich, durchaus gehen in die richtige Richtung. Wir machen als Grüne und wahrscheinlich andere Fraktionen auch noch ein paar Vorschläge dazu, raus aus den Werkverträgen. Es gehört allerdings auch eine Kontrolle dazu. Wie oft wurde nicht kontrolliert? Oder es gab sogar Landräte, die im Aufsichtsrat von solchen Unternehmen waren. Also auf der einen Seite wollen sie das Geld haben, die Steuereinnahmen sind im Aufsichtsrat, womit sie zu 100% dem Unternehmen verpflichtet sind und nicht mehr ihrem Landkreis oder ihrer Kommune. Also da gibt es so viele, sag ich mal, Unwägbarkeiten, dass ich auch meine, wir sind jetzt auf dem richtigen Weg. Ich würde aber nicht da aufhalten, wenn ich mal an Ihr Zitat von vorhin von Herrn Söder, der gesagt hat, man muss es EU-weit angehen, anknüpfen darf. Das sehe ich auch. Wir müssen national und EU-weit dann endlich dazu kommen, dass wir eine Kennzeichnung von Fleisch haben, damit wir wirklich zum einen wissen, wie war die Tierhaltung vorne, und der Konsument hinten auch weiß, wenn er ein paar Cent mehr zahlt, weiß ich, wofür das war. Wir brauchen eine regionale, eine Herkunftskennzeichnung. Da gibt es jetzt mittlerweile auch aktuell von Frau von der Leyen mal wieder Vorschläge, auch für tierische Erzeugnisse, damit die Kunden auch eine Entscheidung treffen können. Es geht ja um Tierhaltung, um Transportkilometer, um Arbeitnehmerrechte und Bezahlung. Also Konsumenten als Teil des Wirtschaftslebens haben das Recht, das alles zu wissen, und vielleicht hilft uns das insgesamt und transparent und ordentliche Kontrollen, die auch wirklich regelmäßig stattfinden, was im Augenblick unter Corona-Bedingungen ja noch schlechter wird. Vielleicht hilft uns das auch, diesen Wettbewerb nach unten, der bei vielen besteht, es gibt offensichtlich einige schwarze Schafe, den irgendwie zu unterbrechen, muss ja unser Ziel sein.
Kontrollen, wichtiges Thema. Bei den Regeln, die jetzt ab 01.01.2021 gelten werden, dazu gehört neben den Werkverträgen eben auch, dass es Kontrollen, die wohl offensichtlich seit Jahren immer weniger werden, jetzt wieder steigen. steigen sollen. Da ist die Rede von einer Quote von 5%. Diese Zahl hat mich jetzt wiederum gewundert, weil ich würde sagen nur 5%. Wie ist das, Gerion Schulze-Althoff? Wie oft werden Sie in Ihren Betrieben, bei den Tönnies-Betrieben denn eigentlich kontrolliert?
Ja, das hängt natürlich ab, nach welchen Themen wir kontrolliert werden. Also in unseren Schlachtbetrieben ist ständig und kontinuierlich eine ganze Truppe an Veterinären dort, die eben uns bezüglich Lebensmittelsicherheit und Tierschutz ja wie mit der Lupe überwacht, gerade in unseren Großbetrieben. Darüber hinaus gibt es natürlich dann weitere Aktivitäten rund um das Thema Arbeitssicherheitskontrollen, genauso wie es auch dann Kontrollen rund um das Thema Arbeitszeiten und so weiter geht. Hier ist natürlich so, dass sie dort viel mehr auch automatisiert machen können, sodass da die Frage ist, also der Prozentsatz vielleicht gar nicht so das Entscheidende, sondern die Effektivität der einzelnen Kontrollen. Und eins wurde eben auch schon gesagt, das Thema Verantwortung. Wir scheuen uns dann nicht, eben das Thema Verantwortung eben nicht auszulagern. Also wir setzen uns mit unseren Ideen ja so auch dafür ein, sogar, dass man die Verantwortlichkeit wirklich da dann bei den Unternehmern hält.
Haben Sie eben gesagt, der Tierschutz wird wie mit der Lupe bei Ihnen überwacht?
Das kann man so sagen, ja. Also wundert im Stall mich, ist immer ein oder zwei Tierärzte, die eben quasi jede Tiergruppe, die abgeladen wird, also ein Tierarzt unabhängig überwacht. Und auch in Bezug der Schlachtung haben wir da umfangreiche Kontrollmechanismen bis hin zu Videokameras und alles, die
wie Herr Schulze, also
alles genau überwachen.
Kann es denn dann zu solchen Situationen kommen, die zum Beispiel von der SOKO Tierschutz mit Videos ja auch dokumentiert werden? Ich will ein paar Beispiele sagen, auch wenn sich einem wirklich die Nackenhaare dabei sträuben. Schweine unzureichend betäubt, die am Schlachterhaken aufgehängt werden. Verängstigte Rinder, die mit Elektroschocker in die Schlachträume getrieben werden, dann mit Wasser übergossen, damit diese Stromstöße noch mehr wehtun. Bolzenschüsse, die statt zu betäuben, Stücke von Schädeln raussprengen. Diese Tiere werden gequält. Die Tiere leiden und es sind auch keine Einzelfälle, sind bestimmt Extremfälle, aber ja keine Einzelfälle. Kann man behaupten, dass der Tierschutz in Schlachthöfen und Zerlegebetrieben wie mit der Lupe überwacht wird, Frau Künast?
Ach, es erinnert mich gerade daran, dass der Bundesrat ja beschlossen und vorgeschlagen hat, dass man in den Schlachtbetrieben an sogenannten kritischen Punkten und Bereichen, wo es öfter Fehler gibt und Belege dafür gibt, dass man da standardmäßig Videokameras aufhängt, um das nachkontrollieren zu können. Und die Bundesregierung hat das abgelehnt. Das habe ich gerade vor ein, zwei Wochen im Bundestag nochmal nachgefragt. Es kommt irgendwie nur eine suffisante, nichtssagende Antwort an der Stelle.
Und man dann verschließe sich dem Anliegen nicht, die Einführung zu prüfen. Das habe ich als Zitat gefunden, die Einführung
dieser Videoüberwachung. Ja, das ist doch eine, wissen Sie, das heißt ungefähr so wie es passiert nichts. Ja? Also normalerweise ist es ja so, ein Beschluss des Bundesrates muss dann auch im Parlament irgendwie abschließend beschieden werden. Ja? Und man könnte ja an der Stelle, hätte man auch konkreter sagen können, wir werden in den nächsten 3-4 Monaten Zeit mal mit dem Bundesdatenschutzbeauftragten die Arbeitnehmerrechte, die werden ja mit aufgenommen, regeln, um dann noch in diesem Jahr einen Vorschlag zu machen. Also sich nicht zu verschließen, das ist wie ein Satz mit, also nicht verschließen zu prüfen heißt, sie wollen nicht. Und ich finde, das sind eigentlich die falschen Sachen. Wenn ich mal an Herrn Schulze-Althoff anknüpfe, der ja auch gesagt hat, es gibt Sonne und solche, ja. Wer an der Stelle nichts zu verbergen hat, kann das machen, um zu dokumentieren, dass es bei ihm ordentlich läuft, dass sie den Zeitdruck rausnehmen, damit das alles sorgfältig mit den Tieren gemacht werden kann. Und das kann dann sogar ein und sollte auch ein Marketingvorteil für eine Firma sein, wenn sie das dokumentieren kann. Ich finde, das tut Not.
Herr Spiller, Sie sind Mitglied im Beirat für Agrarpolitik hier im Landwirtschaftsministerium. Warum sperrt sich das Ministerium da so dagegen?
Ja, wir haben in einem großen Gutachten im Jahr 2015 eine Umorientierung in der Tierhaltung und in der Fleischwirtschaft insgesamt angemahnt. Und damals war so die Kernaussage unseres Gutachtens, dass wir weniger, aber besseres Fleisch benötigen. Und das fängt in der Tierhaltung an und geht dann bis zur Schlachtung und Verarbeitung, aber auch bis zum Lebensmitteleinzelhandel, der mit seiner Niedrigpreisstrategie, diese Anzeigenblätter, die wir alle mal ins Haus bekommen, die heißen ja im Branchenjargon nicht ohne Grund Schweinebauchanzeigen. Also die gesamte Branche war eben lange Jahre sehr stark hinweg ausgerichtet auf Niedrigpreise. Und Das ist nicht ganz leicht zu ändern. Diese Ausrichtung auf die Niedrigpreise, auf diese Kostenführerschaftsstrategie, weil man dann wirklich das gesamte System ein Stückchen anfassen muss. Und unsere Position dazu war, das muss man wirklich politisch in die Hand nehmen. Es braucht dazu eine Nutztierstrategie, eine langfristigen Ausrichtung. Man muss auch dafür Geld in die Hand nehmen. Es gab gerade auch noch eine neue Kommission, an der ich auch mitarbeiten durfte, die im Frühjahr dieses Kompetenznetzwerk Nutztier, die Borchert-Kommission, wo wir auch nochmal gesagt haben, wir brauchen so 3-4 Milliarden Euro im Jahr und die sollten am besten durch eine Fleischsteuer, eine Fleischabgabe dann reinkommen, damit man tatsächlich das umorientieren kann.
Und langfristig ist da wirklich langfristig, denn Ihr Ziel ist ja bis zum Jahr 2040 formuliert. Wenn ich jetzt aber solche, wir kommen auch gleich unbedingt zum Geld und zur Frage, wie teuer Fleisch werden sollte, Herr Schulze-Althoff, aber wenn ich von solchen Missständen, von solchen Tierquälereien, die es einfach ja sind in dieser Situation des Schlachtens lese, dann kann ich nicht bis zum Jahr 2040 warten. Und es muss doch klar sein, Herr Schulze-Althoff, niemand kann doch so etwas wollen. Niemand, nicht mal die, die es tun, können es doch wirklich wollen. Die Frage ist doch einfach, warum passiert es trotzdem?
Tja, warum passiert das? Wir wollen das auf keinen Fall. Das können Sie sich vorstellen, wenn Sie mal sehen wollen, wie das bei uns läuft. Wir haben auch Filme ins Internet gestellt, wo das alles detailliert erklärt wird, was wir da alles für Kontrollmechanismen machen. Warum passiert das? Da gibt es manchmal Ignoranz, manchmal gibt es fehlende Schulung und manchmal gibt es vielleicht das sich Leute einfach komisch verhalten und aus welchen Gründen, das kann verschiedene Gründe haben. Also für mich ist es ganz schwer zu sagen, aber es hat natürlich ganz viel damit zu tun, wie Systeme aufgebaut sind und wie eng Kontrollsysteme halt dann auch von den Unternehmen geführt werden. Ich sehe hier erstmal auch uns als Unternehmen wieder in der Verantwortung. Der Tierarzt, der vom Amt da ist, der soll auch uns auf die Finger gucken. Aber erstmal sehe ich uns in der Verantwortung, das so gut zu steuern, wie Frau Künast eben gesagt hat, dass der Druck da so raus ist, dass es eben einfach vernünftig gemacht werden kann. Und das geht mit viel Technik, das kostet dann auch wieder Geld. Und dieses ist vielleicht dann auch wieder eine Thematik, dass da vielleicht einige nicht den richtigen Euro da investiert haben, sondern lieber die Preise billiger gemacht haben.
Vielleicht ist es auch wieder das Thema, dass das Folge des Drucks ist, unter dem auch die Arbeiter stehen. Ist es vielleicht auch, hat das zu tun mit dem Thema Folge der Arbeit, die diese Arbeitnehmer dort machen müssen, von der Herr Spiller, Sie ja vorhin auch schon gesagt haben, dass es natürlich eine schwierige Arbeit ist, ethisch schwierige Arbeit, Tiere da massenhaft zu töten. Das lässt einen vielleicht im Laufe der Zeit auch etwas verrohen. Andererseits habe ich auch gelesen, auch bei Soko Tierschutz, die dokumentieren, dass Veterinärämter, Veterinärmediziner daneben stehen und auch nichts anderes machen. Was läuft da schief in diesem System, Herr Spiller? Haben Sie eine Theorie dazu, dass sowas stattfinden kann und zwar nicht nur in Einzelfällen?
Ja, also wir haben die Veterinärbehörden sind ja in Deutschland kommunal organisiert und das ist sicherlich an der Stelle ein Nachteil, ne? Weil wenn das der größte Arbeitgeber vor Ort ist, dann wissen wir einfach, gab es genug Beispiele in der Vergangenheit, dass da auch durchaus mal dann auch von eben, weil es ein wichtiger Arbeitgeber ist, in der Region dann Druck ausgeübt wurde, dass man vielleicht mal nicht so genau hingeguckt hat. Also warum muss das kommunal wirklich an der Stelle organisiert sein, wenn wir es mit internationalen Unternehmen zu tun haben? Die kann man ja schlecht durch kommunale Überwachungsbehörden vernünftig überwachen lassen. Und der andere Punkt, den Sie angesprochen haben, Frau van Weber, die Art der Tätigkeit. Ich meine, wir haben in der allgemeinen Wirtschaft an vielen Stellen seit den 70er Jahren haben wir über Themen wie Job Enrichment, also dass man monotone, belastende Arbeiten anreichern muss, dass Fließbandarbeit problematisch ist und man die Arbeitsbedingungen verbessern muss. Und die in der Fleischwirtschaft sind doch ganz besonders schwer. Die sind auch eben so psychisch belastend. Wir müssen uns ja auch mal in die Situation der osteuropäischen Arbeitskräfte, ne, in einem fremden Land sprechen die Sprache nicht und müssen dann eine monotone, psychisch sehr belastende Tätigkeit eben mit dieser Verrohungsgefahr, die auch in der Ethik schon lange diskutiert wird, die ausüben. Und ich glaube, da sind die Unternehmen auch in der Verpflichtung. Es geht nicht nur darum, dass sie vernünftig untergebracht sind, sondern es geht auch darum, dass man vielleicht diese Tätigkeiten anders organisiert, dass sie weniger psychisch belastend sind. Wir brauchten eigentlich auch sowas wie Supervision. Also man muss das eigentlich auch begleiten. Also Ich weiß, eine kleine Anekdote, aber als ich meinen ersten Studentenjob gemacht habe, waren da in der Hilfsarbeiterkolonne, wo ich mitgearbeitet habe, schon Fleischer aus Deutschland, die das nicht mehr machen wollten, die lieber am Bau gejobbt haben. Also das ist wirklich eine harte, psychisch extrem belastende Arbeit. Und das ist ja was anderes, ob ich das in einem kleinen Schlacht, also im Hausschlachtbetrieb sozusagen beim Fleischer mache, wo ich ein vielfältiges Arbeitsspektrum habe, oder ob ich diese eben monotone Tätigkeit am Fließband mache. Und ich denke, darüber müssten wir auch diskutieren.
Herr Schulze-Althoff, da sind wir vielleicht doch auch wieder am Anfang des Themas sozusagen bei der Frage, kann man das mit Werkvertragsarbeitern wirklich genauso diese Fürsorgepflicht handhaben wie mit eigenen Angestellten?
Ja, aus meiner Sicht auf jeden Fall ja. Es hängt daran, dass man System hat, das wollte ich gerade sagen. Ich bin da durchaus bei Herrn Spiller, das braucht Liebe und vor allem Liebe zum Detail. Also Ansprache, Schulung, die Arbeitsabläufe so gestalten, dass sie halt vernünftig laufen. Es ist ja nicht so, dass all unsere 6.000 Menschen, die in Reda Wiedenbrück arbeiten, am Standort, dass die alle jetzt in dem Bereich Übergang vom lebenden Tier zum Schlachttier, also zum geschlachteten Tier arbeiten, sondern das sind wenige. Mit denen kann man natürlich vernünftig arbeiten, dass die Arbeitsabläufe auch gut gestalten und die Kontrolle und Überwachung gut gestalten. Wir haben da professionelle Tierschutzbeauftragte, die nichts anderes machen von unserer Seite als genau das, was Herr Spiller eben beschrieben hat. Wir nennen das nicht Coaching, aber im Grunde geht es darum, immer wieder zu gucken, machen ihre Arbeit richtig, was müssen wir tun, damit das vernünftig läuft. Dass es harte Arbeit bleibt, das können wir nicht ändern. Die Alternative wäre dann, so wie in anderen Branchen, die Augen zuzumachen und dann die Textilindustrie das dann in fernen Ländern produzieren lässt. Auch da bleibt Nähen eine harte Arbeit. Mhm. Das wollen wir aber nicht. Wir wollen heimische Produktion, auch aus den Gründen, dass wir eben dann, wie Frau Kühn das gesagt hat, heimische Ware haben, wo wir auch selber die Standards mitbestimmen können und nicht andere.
Übergang vom lebenden Tier zum Toten, haben Sie nett gesagt. Also Sie meinen, das Töten dieser Tiere, das bleibt einfach eine auch psychisch sehr anspruchsvolle oder anstrengende Arbeit. Unermessliches Leid, was da zum Teil stattfindet, und zum Teil landet der Bund für Umwelt- und Naturschutz sagt, ein Drittel des Schweinefleischs wandert am Ende in den Abfall. Das wären 20 Millionen Schweine jedes Jahr, die umsonst getötet worden sind. Dann kommen wir jetzt zum Geld. Wie viel mehr Geld, Frau Künast, würde es kosten, wenn man Tiere so hält, dass sie in der, sagen wir mal, Tierwohlstufe 2 gehalten würden? Also etwas besser als jetzt gesetzlich vorgeschrieben.
Also wir rechnen ja alle, also alle Modelle, die gerechnet werden, bewegen sich alle zwischen 1 und 5 Cent, die sie am Ende fürs Kilo mehr zahlen müssen. Und Herr Spiller hatte das ja schon angesprochen von der sogenannten Borchardt-Kommission. Die haben dazu Vorschläge gemacht und das Ziel ist eben, dass dieses Geld dann aber auch tatsächlich beim Erzeuger ankommt. Das sind sozusagen die Cents, die für eine andere Tierhaltung da sind. Wir finden den Vorschlag gut. Mir geht es eher so, also dass ich auf der einen Seite sagen muss, gut, dass es so eine Idee mal gibt für den Umbau. Ich muss nur persönlich sagen, mir fehlt da noch einiges an drumherum, dass wir nämlich wirklich, wenn wir dieses mehr Geld von den Kunden erwarten, und das kann man meines Erachtens zu Recht erwarten, muss der Kunde aber dafür auch Klarheit und Transparenz kriegen. Also wir müssen dann meines Erachtens nicht nur eine freiwillige, sondern in der Fleischwirtschaft insgesamt eine verpflichtende Tierhaltungskennzeichnung haben, weil ich nicht möchte, dass ein paar daran teilnehmen und der ganze Rest produziert vielleicht für den Weltmarkt unter anderen Bedingungen. Wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass wir insgesamt die Menge an Tieren reduzieren müssen. Haben wir bei dieser Düngeverordnung wegen der Gülle und so immer diskutiert. Der Hausarzt sagt es einem auch. Besseres Fleisch essen, aber weniger. Und wir müssen so ein paar Qualzuchten daraus nehmen. Ich finde also diese fetten Puten, die immer vorne überkippen, nicht mehr. Wir dürfen dieses System nicht mehr haben, dass wir zum Beispiel beim Hühnerfleisch oder bei den Eiern die 45 Millionen männliche Küken pro Jahr killen und eigentlich also schreddern oder vergasen oder diese betäubungslose Kastration. Wir müssen aus all den Dingen raus bis hin zum Kastenstand, dass über Monate eine Sau, wenn sie befruchtet wird und dann Ferkel hat, sozusagen im wahrsten Sinne des Wortes in einem Gestänge eingezwängt ist. Jetzt geht es um die Frage, darf es sich ausstrecken können, wenn es am Boden liegt oder nicht. Von Umdrehen wird gar nicht geredet. Also diese Geschichten müssen meines Erachtens im Geleitzug dessen mit verändert werden. Und darf ich noch einen Satz sagen zu den Jahreszahlen? Das Ziel bei der sogenannten Borchardt-Kommission, in der Herr Spiller auch war, ist ja sozusagen eine Stufe 2 bis 2040. zu erreichen. Das, mir dauert es zu lange und ich wage mal die These, wenn man sich zeitlich und von den Standards her nicht mehr, noch mehr anstrengt, überholt das vegetarische und vegane Leben diese Situation. Die großen Konzerne verkaufen und selbst Rügenwalder hat schon 40% vegane Produkte in diesem Jahr und Nestle verkauft Hertha-Wurst und so. Also es gibt so einen massiven Wandel, wo ich glaube, der Markt wird nur noch wirklich gut hergestellt.
Und vielleicht, Herr Spieler, könnte man ja gerade diese Corona-Situation nutzen. Wird ja auch in anderen Bereichen, Klima zum Beispiel, darüber diskutiert und man die Schwierigkeit dieser Situation nicht dafür nutzt, Dinge schneller jetzt ins Laufen zu bekommen, als man sie sonst ins Laufen bekommen hätte. Jetzt, wo der Scheinwerfer so auf diese Produktionsbedingungen der Fleischindustrie gerichtet sind, könnte man vielleicht ein paar Jahre später und nicht bis 2040 warten mit der Mindeststufe 2 des heutigen Tierwohllabels. Das soll ja dann sozusagen die Normalstufe sein. Beschreiben Sie uns doch mal diese Stufe 2, Achim Spieler. Wie würde ein Schwein dort leben in dieser Stufe 2?
Also wir haben in der Borchert-Kommission für 2040 als Ausblick, also wo die Tierhaltung sich hin entwickeln sollte, nicht die Stufe 2, sondern eigentlich die Stufe 3 gesagt. Also das Tier, was auch nach draußen kommt, was eben nicht nur ein bisschen erweiterten Stall, wo ein bisschen mehr Platz ist, wie das in der Stufe 2 ist, sondern tatsächlich, wo die Ställe wieder offen sind, wo die Tiere auf auch Luft, Licht deutlich mehr Platz bekommen. Das ist eigentlich, wir haben selbst dazu eine ganze Reihe von Verbraucherstudien durchgeführt. Da kommt man am ehesten dahin, wie die Menschen sich eigentlich eine verantwortbare Tierhaltung vorstellen. Und ja, das kostet dann etwas, aber es kostet ja gar nicht so viel mehr, wenn das denn flächendeckend der Fall ist, dann reden wir vielleicht über einen halben Euro.
Ja, in der Studie steht 40 Cent pro Kilogramm Fleisch würde das, also diese Verbrauchsteuer, die das kosten würde, 3,6 Milliarden würde dieser Umbau kosten. Gerion Schulze-Althoff, über Geld wollen Sie ja, müssen Sie ja auch reden. Kommt man dahin, halber Euro? Stimmt das so für Sie?
Ja, halber Euro stimmt auf das Schlachtschwein, nur wir haben eine große Herausforderung. Ich weiß nicht, wann Herr Spiller oder Frau Kühner das letzte Mal einen Schweinefuß oder ein bisschen Kopffleisch gegessen haben. Also viele Artikel vom Schwein werden heute nicht mehr in Deutschland gegessen, sondern die werden eben in anderen Ländern gegessen, weil die
in
dort
China
nähren,
beispielsweise.
Zum Beispiel. Und dort legt man dann keinen Wert darauf, ob das Fleisch bio oder nicht ist, sondern dann kauft man eben die Schweineköpfe. Und dadurch können wir dort diesen Mehrpreis nicht generieren. Dort müssen wir also dann ohne diesen Aufschlag auskommen, sodass dann wir das Geld zurückkommen müssen aus von den Verbraucherpreisen, die wir dann hier im Lande haben mit den gelabelten Waren. Wir haben da nichts gegen, wir sind da offen für. Wir haben auch uns eingebracht in die Kommission der Nutztierhaltung und arbeiten ja auch schon seit vielen Jahren genau an dem Thema. Also bei Tönnies gibt es schon alle Stufen im Angebot. Der Markt hat bisher nicht den Durchbruch gebracht, weder bei Bio, wo wir zwar Marktführer sind, aber leider nur 1% des Marktes da ist. Genauso bei den, Herr Spieler, wir haben da schon zusammengearbeitet mit vielen Tierwohlprogrammen, die so in der Mitte sind. Sodass wir durchaus offen sind, dass wir weitergehen. Aber was wir eben klar sagen, wenn wir jetzt nach vorne gehen, dann brauchen wir eben gerade im Einstieg den Schritt weiter, um dort breite Gruppen der Bevölkerung eben mit dem Fleisch zu versorgen auf der Ebene. Dass es eben gar nicht mehr dieses Suchen ist nach dem Billigsten.
Herr Spieler wollte auch gerade.
Ja. Ah ja, ich auch gerne.
Bitte. Ja, unbedingt.
Ich lasse Ihnen den Vortritt.
Danke. Nur ganz kurz dazu, Herr Schulze-Althoff. Sie sind bei weitem Marktführer und Sie haben auch, weil Sie auch in der ökonomisch besten Situation sind, auch die Verantwortung, diese Branche nach vorne zu bringen. Und wenn ich das richtig mitbekommen habe, haben Sie jetzt in dieser Corona-Krise, wo Sie auch intern umstrukturieren mussten, zwischendurch Ihre Bioproduktion ausgesetzt, wo die Biolandwirte zum Teil drunter gelitten haben. Also Tönnies hat bisher diesen Biomarkt und auch das Animal Welfare-Programm auch nur relativ halbherzig vorangetrieben. Sie hätten die Möglichkeit als Unternehmen im Gegensatz zu vielen anderen wirklich diesen Markt zu verändern. Ich glaube, das hat Tönnies bisher nicht gemacht.
Ja, das finde ich jetzt traurig, wenn Sie das so sagen, weil einerseits, wir haben nicht die Landwirte in diesen 3-4 Wochen, wo es wirklich ein ernsthaftes Versorgungsthema war, schlechter bezahlt, sondern einfach beim Labeln die Komplexität rausgenommen und um dann fair zu sein, zu sagen, dann wird das Biofleisch halt als konventionelles gekauft, weil wir wollten da nicht schummeln. Und das haben wir offen mit unseren Kunden kommuniziert, deswegen war das nicht da. Aber wenn Sie auch unsere Initiative mit Aldi ansehen, mit dem Fairfarm-Programm, was wir mit Neuland zusammen machen, wo wir das Neuland in die Aldis gebracht haben und die leider ja, noch nicht so den Durchbruch kriegen, wie wir das wollen, dann zu sagen, wir würden das alles nur halbherzig machen. Am Ende kommt es darauf an, was eben und wie wir auf Handelsseite eben den Mehrwert reinkriegen, dass die sagen, wir gehen wirklich jetzt diesen Schritt voran. Und ich glaube, da sind wir auf einem guten Weg. Wir haben da mit der Initiative Tirol jetzt hart gerungen, sodass wir da nächstes Jahr einen echten, richtigen Schritt erreichen. Und wenn auch die Borchert-Kommission da den Konsens erzeugt, sind wir da durchaus optimistisch, dass wir da jetzt echt einen Durchbruch gemeinsam erreichen können.
Frau Künast.
Ja, also einmal zur Borchert-Kommission noch, wie es weitergeht. Also ich weiß übrigens, dass fast alle Fraktionen im Bundestag daran und damit arbeiten. Wir arbeiten dran, SPD, CDU. Ich habe jetzt aber aktuell gehört, dass CDU gerade blockiert. Und zwar haben wir da ein Problem, dass immer wenn man sagt, wir wollen in Deutschland mehr Geld zahlen dafür, um auch den Mehraufwand zu honorieren, ist ja die Frage, wie stehen wir da mit den gesetzlichen Regelungen und Verordnungen zu Tierhaltungsstandard national und europäisch. Da sehe ich einen Mangel bei Borchert, weil es bisher immer sagt, das geht aber alles nur, wenn wir das so machen, dass der Standard faktisch in Europa nicht zu sehr steigt, weil wir dann nämlich nicht national nicht mehr dieses zusätzliche zahlen können. Sie sehen, wir haben noch ein bisschen was zu diskutieren. Aber ich möchte noch einen Satz sagen zum Markt. Ich glaube, dass die Veränderung an der Stelle definitiv dann eben nicht nur der klassischen Fleischbranche oder den Bauern obliegt, sondern wir müssen ein paar von diesen rechtlichen Stellschrauben und den Finanzstellschrauben verändern. Fängt bei einer EU-Agrarreform an, was und wie zahlen wir, welche Art von Stellen, Auslauf finanzieren wir. Und es geht weiter bei der Frage der Preise. Darf der Lebensmittelhandel eigentlich am Ende mit Riesenwerbeaktionen, also eine Wurst oder so, bewerben, unter ihrem Einkaufspreis? Wir haben als Grüne da vor Monaten schon einen Antrag eingebracht, ich mit der Kollegin Katharina Dröge, dass diese Praxis abgestellt werden muss und dass das Bundeskartellamt das auch kontrollieren muss, weil das finde ich insgesamt nicht nur für Fleisch, für den Lebensmittelbereich kritisch. Und dritter Punkt, um nur drei zu nennen, die Gemeinschaftsverpflegung. Wenn wir Tierschutz im Grundgesetz haben, wenn wir sagen, wir wollen an Arbeitnehmerrechte denken, dann müssen wir in der Gemeinschaftsverpflegung, und das sind zweistellige Milliardenbeträge, die in der Bundesrepublik ausgegeben werden, vom Kindergarten zur Schule, Studentenwerke, Empfang der Bürgermeisterin, auch dafür sorgen, dass die überall umgestellt werden. Einige Städte fangen damit an. Und es kann dann nicht sein, dass man die niedrigste Stufe kauft, sondern muss auch sagen, wo wir Aufträge vergeben, ja, vom Catering bis in der Schule kochen, setzen wir das auch um. So kriegst du auch einen Schub hin. Und ich glaube, das unterstützt ein verändertes Konsumentenverhalten endlich. Und die Produzenten müssen ihre Ware ja auch angemessen verkaufen können. Ja.
Die unterste Stufe, von der Sie reden, in einer Greenpeace-Untersuchung vom Januar, also noch vor Corona, hieß es, 88% des Frischfleisches bei Aldi, Lidl, Rewe, Ewika, das ist Billigfleisch aus schlechtestmöglicher Haltung. Herr Spieler, Sie haben ja Verbraucherstudien auch gemacht. Das eine hört man in Umfragen, die immer sagen, die große Mehrheit der Deutschen ist für ein Umdenken in der Agrarpolitik. Wie sieht es im Praktischen denn wirklich, wirklich aus nach Ihren Studien? Wie bereit sind die Deutschen, dieses Mehr dann auch zu bezahlen?
Ja, wir haben mehr Zahlungsbereitschaften bei den Verbrauchern in unseren Studien gefunden, aber die bewegen sich so häufig in Größenordnung von 30-50% höchstens mehr. Und das ist ein Problem, was wir heute im Biomarkt haben, dass wir so ein kleines Marktsegment Bio bei Fleisch nur haben, da haben wir eben nur 1%, während wir bei Milch oder bei Obst und Gemüse zum Teil 10% haben. Und dass das bei Fleisch so wenig ist, hat eben damit zu tun, dass da heute Biofleisch teilweise doppelte bis dreifache kostet. Und das ist so ein Teufelskreis, weil wir haben ja gerade schon gesehen, das liegt nicht an den Kosten in der Landwirtschaft. Die sind nicht so viel höher. Da würde man nicht bei dem Doppelten landen, sondern es liegt daran, dass wir in so einem Teufelskreis von kleinen Mengen, kleinen Verarbeitungsmengen dann auch das ist alles im Transport dann teurer und dann kostet es am Schluss bei dem Verbraucher eben so viel mehr. Da kommt aber wenig in der Landwirtschaft von an und wir müssten da einen Durchbruch mal bekommen, dass wir größere Mengen in den Markt reinbekommen und dann auch eben mit einer Kennzeichnung, die der Verbraucher versteht. Denn diese Handelskennzeichnung, diese Stufen, die haben wir zwar seit einem Jahr, aber die meisten Verbraucher haben die noch nicht richtig verstanden.
Welche Kennzeichnung würden Sie sich denn wünschen, Herr Schulze-Althoff?
Ja, wir haben ja gemeinsam mit dem Handel jetzt schon mal diese 4 Stufen definiert, die dadurch auch schon mal ein Maß an Transparenz bringen.
Aber natürlich die erste Stufe, ich sage es nochmal, sind 88% des Frischfleisches wird Stufe 1 verkauft.
Genau,
vielleicht ist den Leuten gar nicht klar, was sie da kaufen.
Ja, das ist ja auch erstmal gesetzliche Ware, die nach gesetzlichen Standards und auch kontrolliert produziert wird und schon mal besser ist als vieles das, was wir sonst aus dem europäischen Ausland schon kaufen. Denn in Deutschland sind zum Beispiel da auch die Platzbedingungen für die Schweine schon mehr, als wir das im europäischen Standard haben. Aber ganz unabhängig davon, wir sind ja völlig zusammen da. Wir wollen da nach vorne kommen. Wir wollen gesellschaftlich akzeptierte Nutztierhaltung und wir wollen uns da auch voll einbringen. So haben wir es geschafft, dass wir im nächsten Jahr gemeinsam mit dem Handel im Rahmen der Initiative Tierwohl ab Juli 2021 weite Teile des Sortiments von der Stufe 1 auf die Stufe 2 bringen. Das ist jetzt auch noch nicht das Paradies, aber wir haben überhaupt erstmal eine Infrastruktur geschafft, dass wir genau das hinbekommen, was Herr Spiller gesagt hat, dass nämlich wir mit den Mehraufwendungen, die wir den Landwirten geben, die auch wirklich breit im Markt umsetzen, dass sie nicht mehr eine Nische sind und ein Qualitätsprogramm, was neben dem Standardprogramm ist, sondern quasi der Preiseinstieg in den großen Unternehmen und Handelsunternehmen wird. Und da sind wir sehr dankbar, dass wir diesen Schritt gemacht haben, denn dann dreht sich das Mühlrad, dann kann man Schritt für Schritt auch die Kriterien erhöhen, da haben wir nichts gegen. Dann ist aber genau dieser Schritt und dieser sehr wichtige Schritt erreicht, was Herr Spiller gesagt hat, dass wir nämlich in der Breite im Markt sind. Und das haben wir jetzt hinbekommen, da sind wir jetzt gerade auf dem Weg der Umsetzung. Das Wichtigste da ist, dass uns das jetzt nicht kaputt geredet wird, indem alle sagen, das ist noch viel zu wenig. Ja, es ist ein erster Schritt, aber das Wichtige jetzt an diesem Schritt ist vor allem, dass wir die Infrastruktur schaffen, dass wir genau das machen, was Herr Spieler sagt, in der Breite ein Marktangebot zu machen,
damit
es dann im Handel auch wirklich dann funktioniert und vor allem auch der Verbraucher, der dann in den Laden geht, dann auch das Günstigste im Vergleich nehmen kann und das trotzdem dann auch Haltungsstufe 2 schon mal hat, also einen Schritt weiter ist als das, was zurzeit gibt.
Wenn ich noch was anfügen darf, Frau von Weber, ich glaube, dass wir eins nicht vergessen dürfen, wenn ein Angebot billig da ist und noch billig geworben wird, auch im Handel, dann müssen die Verbraucher oftmals schon Helden sein, um dann zu sagen, ich kaufe nicht das Billigste. Also so viel Heldinnen und Helden gibt es aber nicht, zumindest nicht 80 Millionen. Und ich würde mal sagen, wir müssen gerade mit dem Blick auf den Tierschutz, den wir ja in der Verfassung stehen haben, wirklich rechtliche Rahmen verändern. Die unterste Stufe, also jetzige gesetzliche Standard bei Schweinen, bei einem Schwein bis zu 110 Kilogramm, wenn es wiegt, ist 0,90 Quadratmeter. Da ist bei dem Zeichen, das Frau Klöckner mal schaffen möchte, die nächste Stufe 115 Quadratmeter. Wenn man sich das optisch mal vormalt, wie viel 110 Kilogramm lebendes Schwein ist und wie viel 0,90 oder 1,15 als Verbesserungsstufe sind, das ist noch lange nicht da, wo es überhaupt ums Rausgehen geht, dann muss ich mal sagen, ich finde, wir müssen das verändern und wir müssen nationale und europäische Standards haben. Für Kühe haben wir gar keine Standards, für Kälber keine. Die Bauern auch teilweise nicht loswerden, wo man immer fragt, wie ist da die Todesquote? Und also wir müssen schon von unten anfangen und systematisch Ausnahmen weg, die Standards insgesamt anheben und Transparenz schaffen. Also welche Tierhaltung war drin, wo ist die Herkunft und so. Und es muss wirklich ein positiver Wettbewerbsvorteil sein, je besser man ist und desto mehr Management und Supervision im Betrieb stattfindet.
Und wir Verbraucher müssen vielleicht in Zukunft auch noch etwas genauer auf diese Label drauf gucken, die es dann schon gibt. Und eins heißt nicht das Beste, sondern eins heißt das Schlechteste in diesem Fall. Also muss man eher nach der 4 gucken. Corona und die Fleischindustrie, aus für Billigfleisch und Dumpinglöhne. Das war heute unser Wortwechsel hier in Deutschlandfunk Kultur mit Renate Künast von Bündnis 90 Die Grünen, mit Dr. Gerion Schulze-Althoff, Leiter des Qualitätsmanagements bei Tönnies Lebensmittel GmbH, und mit Dr. Achim Spiller, Professor von der Universität Göttingen und Mitglied im Beirat für Agrarpolitik beim Landwirtschaftsministerium. Nach uns geht es hier weiter mit der Sendung aus der jüdischen Welt. Unter anderem geht es da um Chassidim in New York in Zeiten von Corona. Ich wünsche Ihnen einen schönen Freitagabend.